übersetzen soweit. Aber Deutsch ist die einzige Sprache, die ich einigermaßen beherrsche, also eigentlich das Fränkische, aber es sei. Und sie kann auch sehr, sehr viel ausdrücken und deswegen bleibe ich heute mal beim Deutschen. Ja, ich habe euch mein Herz mal mitgebracht. Ja, natürlich symbolisch, ein bisschen schwierig ansonsten. Jetzt funktioniert es mit der Technik leider schon nicht. Habe ich zu schnell gedrückt? Ja, eigentlich blinkt es da immer auch noch dazu. Also es geht erst einmal der Alarm los. Warum geht der Alarm los? Naja, drei Dinge. Das erste ist nicht ganz so ernst gemeint, aber jetzt seid ihr auf jeden Fall alle mal bei mir, denke ich. Es ist immer ganz hilfreich, wenn man Zuhörer hat. Ja, das andere ist aber das Wesentliche, dass unser Herz wirklich etwas sehr Empfindsames und dadurch auch sehr Verletzliches ist. Und deshalb müssen und dürfen wir auch darauf achten. Wenn wir Beziehungen haben wollen, geht es eigentlich nicht ohne. Auch Jesus hat sich verletzlich gemacht. Aber wir dürfen oder müssen darauf Acht geben, wem wir was preisgeben. Und das hat auch Jesus so getan. Ja? Im Garten Gethsemane ist kein Zeltlager aufgeschlagen worden. Da waren drei seiner besten Freunde. Ja, und der dritte Grund ist einfach, dass ich euch von daher auch nicht im Unklaren lassen will, dass ich heute mein Herz nicht komplett offenlege, ja, sondern dass ich einfach versuche, euch ein klein wenig Einblick zu geben in das, was mich so bewegt. Wem ihr euer Herz aber bedenkenlos ausschütten dürft, das ist Gott. Er kennt uns, ja, und schon allein, weil er unser Schöpfer ist. Und Jesus sagt aber noch viel mehr, er ist unser Vater. Und von daher kennt er uns und ich möchte euch an der Stelle einfach aussagen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Dein Vater im Himmel, der kann auch mit den dunkelsten Stellen deines Herzens umgehen. Und er lässt sich von diesen dunklen Stellen nicht davon abhalten, dich zu lieben und dir nachzugehen. Ja? Und ich hoffe, dass das so im Verlauf der Predigt auch noch so ein bisschen rauskommt. Ja, und damit wären wir bei meiner heutigen Aufgabe für die Predigt. Die ersten drei Predigten in der Reihe, da ging es sehr stark um die Leidenschaft. Also die drei haben von ihrer Leidenschaft, von dem, was sie gerne machen, was sie bewegt und so weiter erzählt. Ich habe eine E-Mail bekommen vom Andreas, da war das noch ein bisschen anders formuliert. Und zwar, warum glaubst du, und zwar Klammer auf, Klammer zu, immer noch, ja, an Jesus und liebst ihn. Und als ich das gelesen habe, habe ich, glaube ich, relativ spontan, ne, die E-Mail kam, relativ kurz drauf, habe ich gesagt, ja, das mache ich. Ja. Und genau von dem möchte ich euch heute erzählen. Also es geht heute tatsächlich weniger um meine Leidenschaft. Natürlich kommt da auch was dabei raus, aber wirklich die Beantwortung dieser beiden Fragen. Und damit es funktioniert, muss ich euch auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Und zwar in die 70er Jahre des letzten Jahrtausends. Ja. es war so, ich war zwischenzeitlich von meinem ursprünglichen Heimatort, wo ich geboren und aufgewachsen war, bin, 4 Jahre ungefähr weg, weil meine Eltern da beruflich unterwegs waren in Ingolstadt. Und dann kam ich da wieder zurück. Und an dem ersten, also ich war damals, als ich da wieder zurückkam nach Treuchtlingen, so ungefähr 15, 16. Und es war, ob es der allererste Tag war, weiß ich gar nicht mehr, aber relativ bald habe ich mich mit meinem Freund, mit meinem damaligen Freund, also noch von vorher, getroffen, dem Klaus. Und wir waren da so unterwegs und am Abend sagt er, als wir dann so langsam ans Aufbrechen denken, jeder nach Hause, Peter, du musst 2 Personen kennenlernen. Das eine ist Jesus Christus und das andere ist Werner Mees. Ja, habe ich gesagt, gut, mit Jesus Christus habe ich schon mal was gehört. Ja. Also wir hatten das noch in der Schule und im Religionsunterricht und so, auch wenn ich nicht christlich aufgewachsen bin. Aber wer ist Werner Mees, habe ich gesagt. Na, dann hat er gesagt, das ist der Jungscharleiter von unserem EC-Verband, den es da in Treuchtlingen gegeben hat. Naja, und so war ich dann mit dem Werner Samstag für Samstag von da an in der Jungschar unterwegs und habe ihn kennengelernt. Und etwa ein halbes, dreiviertel Jahr später ging ich dann am Freitagabend auch immer in den Jugendkreis dort. Und da habe ich zum ersten Mal, also wenn ich jetzt sage zum ersten Mal, also zum ersten Mal bewusst Ja, also ich bin sicherlich schon Menschen begegnet, auch in Gottesdiensten, wo ich war. Aber da waren Menschen, wo ich es bewusst festgestellt habe, für die war Jesus mehr als so eine historische Person, an die man halt irgendwie glaubt oder nicht glaubt, ja, dass es ihn gab, dass er für uns gestorben ist und so weiter, sondern er war ihr Freund. Und das habe ich irgendwie auch gemerkt, an dem, wie sie sich verhalten haben, wie sie sich gegeben haben. Sie haben versucht, ihm nachzufolgen und seine Worte ernst zu nehmen, also umzusetzen, lebendig werden zu lassen in ihrem täglichen Leben. Und das hat mich so berührt, dass ich dann selber angefangen habe, in der Bibel zu lesen. Ja? Und von Anfang an, auch da, wenn man da drauf kommt, haben mich diese Jesus-Geschichten einfach immer fasziniert. Und dann habe ich angefangen zu beten, ja? Und auch mit Jesus in so eine Beziehung zu treten. Und dann war es ein logischer und konsequenter Schritt für mich, dass ich auf einer Freizeit dann mein Leben ganz bewusst Jesus übergeben habe. Ja? Also ich habe so ein richtiges Bekehrungserlebnis. Ja? Für alle, die jetzt mit diesem Christen sprechen, nicht so zurechtkommen. Bekehrung heißt einfach nichts anderes, als dass ich so von meinem eigenen Weg, wo ich halt so selber durch die Gegend laufe, mich zu Jesus drehe. Ja? Einfach ihn anschauen, auf ihn zulauf oder ihm nachfolge. Ich habe allerdings das Datum nicht mehr genau. Ich habe nie Tagebuch geführt. Das wäre eigentlich für mich ganz gut, weil ich so viele Dinge leider vergesse. Aber naja, auf jeden Fall muss es so 1977, 78 gewesen sein, würde ich mal sagen. Ja, und dann starb 1979 mein Papa, kurz nach meinem 18. Geburtstag. Und damit war sie praktisch da. Die Frage, die auch viele andere Menschen bewegt, ich weiß es, mich aber gleich zu Beginn meines Glaubenslebens wirklich mit voller Wucht getroffen hat. Was ist mit jenen Menschen, die zu ihren Lebzeiten nicht an Jesus glauben? Was passiert mit denen? Ich bin davon ausgegangen und gehe eigentlich immer noch irgendwie davon aus, dass mein Papa nicht gläubig war. Also zumindest nicht so in dem Sinn, wie wir das definieren würden oder benennen. Das war natürlich dann auch die Sorge, wo ist er jetzt, was macht er? Und darüber hinaus waren das auch Schuldgefühle, weil ich bis dahin also mit meinem Vater halt über das nicht wirklich gesprochen habe. Ja, später kam dann noch so eine Frage dazu, wobei das ist eigentlich keine andere, das ist nur ein bisschen Erweiterung der ersten Frage, warum kommen eben manche Menschen zum Glauben und manche Menschen wiederum nicht? Und ich weiß, dass auch hier manche sitzen, die diese Frage bewegen, weil ich schon mit ihnen darüber gesprochen habe und so, sehr interessante Gespräche. Und alle, die jetzt darauf hoffen, dass ich im Verlauf meiner Predigt zum Schluss dann eine Antwort darauf habe, die muss ich schon gleich mal enttäuschen. Ich habe keine abschließende Antwort darauf. Aber ich möchte euch eben ein bisschen auf diesen Weg mitnehmen, wie ich mittlerweile damit umgehen kann. Ja, und wie ich in gewisser Weise eigentlich einen Frieden darüber habe. Mein Glauben habe ich damals nicht abgelegt. Ich denke, dass da Gott schon irgendwie so sein Schirm darüber gehalten hat. Also es war für mich jetzt keine Frage, plötzlich vom Glauben abzufallen. Im Gegenteil, also in der Schule, kann ich mich auch noch einigermaßen daran erinnern, es gab intensive und heftige Diskussionen im Religionsunterricht mit meiner Lehrerin und mit meinen Mitschülern und so weiter. Und am Freitag kam dann die Fortsetzung im Jugendkreis, da habe ich dann meine Glaubensgeschwister mit den Argumenten und den Fragen und so weiter und Meinungen meiner Mitschüler konfrontiert, ja, und habe deren Positionen eingenommen. Ich wollte einfach von meinen Geschwistern Antworten darauf haben, weil es auch meine Fragen teilweise natürlich waren. Und von meinem Verständnis war das so, wenn jemand gläubig ist, dann hat er doch auch Antworten auf solche Fragen, ja, weil, ja, deswegen glauben wir ja auch, wir wissen es ja dann irgendwie, ja, dachte ich zumindest damals. Ja, leider war das, glaube ich, nicht ganz so. Meine Glaubensgeschwister, die haben es auch nicht ganz leicht gehabt. Ja, also ich sag genau, ich wusste aber, also bei mir waren solche Fragen auch teilweise da und ich weiß, dass es die auch heute noch gibt, aber dass die oft selten zum Vorschein kommen. Und da möchte ich jetzt, ja, jetzt muss ich gleich mal zugeben, dass ich, blöderweise, aber der Andreas ist ja technikaffin, der kriegt das hin, mein Buch, das ich mitbringen wollte, also ich bin kein großer Leser christlicher Literatur und mein Lieblingsautor ist der Adrian Plass. Kennt ihn jemand? Also das Buch, was fast jeder kennt, ist das Tagebuch eines frommen Chaoten. Ja? Und wer das kennt, dieses Buch, und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, warum das matcht. Ja? Es ist ganz einfach so, dass er auf humorige Art auch wirklich tiefgehende Wahrheiten aussprechen kann und in einer Lockerheit und in einer Weite. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und es gibt ein Buch von ihm, das heißt Im Nebel auf dem Wasser gehen. Wie gesagt, das liegt jetzt bei mir auf dem Bürotisch. Aber wir kriegen ja hier alles so hin. Er und seine Frau, die, und immer noch anscheinend, ich habe es mal gegoogelt, die leben noch und sind da auch noch aktiv, die halten so Workshops und Seminare, und zwar in Gemeinden. Also jetzt nicht irgendwie in der Wirtschaft oder so, sondern wirklich in Gemeinden. Und da gibt's, da machen die manchmal eine Aufgabe, die lautet folgendermaßen, ich lese das mal lieber vor. Bitte schreiben Sie auf Ihr Stück Papier, was Gott heute genau in diesem Moment für Sie ist. Versuchen Sie nicht, bewusst lyrisch zu sein. Machen Sie sich keine Gedanken darum, die richtige Antwort hinzuschreiben. Es gibt keine richtige Antwort, außer Ihrer eigenen privaten Wahrheit. Und dann sichern die denen immer noch zu, Leute, passt auf, wir machen das wirklich anonym. Also da hat jetzt nicht, da hast du nicht, der Peter Müller hat es gesagt oder irgendwie sowas, sondern es ist anonym. Und dann kommt Folgendes da dabei raus. Ich will euch mal, also in dem Buch, es ist anderthalb Seiten, aber ich lese euch mal ein paar Punkte vor, was da so zutage tritt. Ja? Gott ist vielerlei. Er ist ein guter Vater, liebevoll und immer gegenwärtig. Er ist mein Fels. Er ist nie bei mir, wenn ich ihn am meisten brauche. Ein ferner Gott auf der Suche nach Gründen zum Strafen. Mein bester Freund. Ein Rätsel, das der Tod lösen wird. Das innerste Wesen der Liebe. Er muss doch meine Qualen sehen, aber er tut nichts dagegen. Ein Fremder hinter einer Maske. Ich rede mit ihm. Aber hört er auch zu? Ja, schon verblüffend, was da so manchmal rauskommt. Und ich möchte euch das auch nochmal gern vorlesen. Bin jetzt froh, dass ich das da hier so vorlesen kann, weil er das auch schön ausdrückt, besser als ich das könnte. Er schreibt dann danach, nicht gerade geeignet für die Aufnahme in Ihr Gemeindeliederbuch, stimmt's? Die Gruppen, die solche Reaktionen hervorbringen, sind oft ganz erschrocken über die Dinge, die zutage treten, wenn ein kleiner Ausschnitt des Leibes Christi die Erlaubnis bekommt, innere Empfindungen zum Ausdruck zu bringen, ohne gleich mit einem jener schrecklichen Zwillingslümmel namens Verurteilung und Seelsorge bedroht zu werden. Ja, gell? Ich finde ja schön. In diesem Beispiel eines Aufschreis aus dem Herzen des Leibes steckt so ziemlich alles drin. Das sind Freude und Traurigkeit, Zweifel und Gleichgültigkeit, Furcht und Schmerz, Lobpreis, Liebe und tiefe Wertschätzung und die bohrenden Fragen, die sich allzu oft auf der dunklen Seite des Herzens verbergen. Also ich kenne solche Dinge von mir, gebe ich ganz ehrlich zu, je nachdem, wann ihr mich gefragt hättet in meinem Glaubensleben, kann das mal so und mal so ausfallen. Da kommen auch solche sehr zweifelnden Dinge, manchmal vielleicht auch traurige oder wütende oder was, kommt da vor. Und ich fände es sehr schön, oder ich wünschte mir, dass es solche Orte gibt, an denen das alles ausgesprochen werden darf. Nicht muss. Ja. Muss wäre verheerend, aber dass es ausgesprochen darf. Und sehr, sehr schön wäre es, wenn auch der CVRM ein Ort wäre, an dem das möglich ist. Weil ich glaube, das ist, es gehört wirklich alles zu diesem Leib Christi. Wir sind nicht perfekt und uns geht es mal so und mal so. Das sind Beziehungen, die wir zu Gott haben. Und wie es in menschlichen Beziehungen auch ist, da kriselt es mal, da schaut es manchmal nicht so gut aus. Und wir denken zu wissen oder zu meinen, was die richtige Antwort ist und so weiter. Aber ich glaube, dass wir Jesus gerade da begegnen, wo wir gemeinsam die Zweifel und die Not aushalten. Also eben nicht gleich eine Lösung finden, nicht gleich irgendwie Seelsorge machen oder sowas, sondern einfach mit dem anderen den Schmerz aushalten. Und Gott kann das aushalten. Gott hält es aus. Das glaube ich einfach. Zum Beispiel ist die Geschichte vom ungläubigen Thomas. Ja, ihr kennt sie alle, ich ganz, ganz kurz. Der Thomas, einer von den 12, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war. Und er ist aber nicht dabei, als Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung das erste Mal begegnet. Und dann, als er dann kommt, dann erzählen ihm seine Freunde, hey, Jesus ist auferstanden, es ist passiert. Das, was Jesus voraussagt, ist passiert. Und er ist da. Und was sagt der Thomas? Nö. Also, was heißt nö? Kann schon sein, aber ich kann ja nicht glauben. Ich muss erst meine Hände in seine Wunden legen. Vorher geht es einfach nicht. Und jetzt muss man sich das schon mal geben. Der Thomas war also nicht irgendjemand von der Straße, der mal gehört hat, dass es so einen Jesus gibt und so, und dass der gesagt hat, er wäre der Sohn Gottes, sondern er war wirklich mit dem unterwegs. Der wusste, was Jesus also gesagt hat, auch wenn das schwer verdaulich war. Die anderen hatten das ja zunächst auch nicht geglaubt. Aber dann kommt auch nicht irgendjemand, ja, also irgendjemand von der Straße daher und sagt, ey Thomas, der Jesus ist auferstanden. Nee, seine besten Freunde, das war quasi seine Familie. Ja? Und er sagt, nee, kann ich einfach nicht fassen. Und was macht Jesus, als er das zweite Mal wiederkommt und der Thomas da ist? Der stellt ihn nicht irgendwie bloß oder sowas, ja? Er belehrt ihn nicht irgendwie, sondern was macht er? Und er sagt, Thomas, komm her, du darfst deine Hand in meine Seite legen. Und so. Er gewährt ihm eine Sonderbehandlung, das hatten die anderen noch nicht einmal. Genau das, was er sich gewünscht hat. Und deshalb ist eine Sache, geht es nochmal zurück kurz? Ja, das ist etwas, was mir so wichtig ist. Gib dich in deinem Leben, in deinem Glaubensleben nicht mit Antworten zufrieden, die dich nicht zufriedenstellen. Mir ging es eben einmal so, weil ich eben dachte, ich muss Antworten finden. Ja, habe ich da danach gesucht, aber sie haben mich nicht zufriedengestellt. Und da sind wir bei der Sprache, wie schön die deutsche Sprache ist. Zufriedenstellen, was heißt denn das? Das heißt nicht unbedingt, dass das eine naturwissenschaftlich korrekte Antwort ist. Das heißt nicht unbedingt, dass die logisch komplett nachvollziehbar sein muss oder sowas. Sondern es ist eine Antwort, die meinem Verstand und oder meinem Herzen Frieden schenkt. Wo ich einfach sagen kann, ja, ich habe da einen Frieden drüber. Das ist mir so deutlich geworden und auch wichtig in meinem Glauben, eben nicht allzu schnell herzugehen und zu sagen, naja, das wird schon irgendwie so und so sein. Nee, sondern nach den Antworten suchen, aber warten können. Ja. Ja, ich bin immer irgendwie zu schnell oder zu langsam. Genau, also, und da sind wir nochmal bei diesem Punkt, ja. Gott könnt ihr bedenkenlos euer Herz ausschütten. Und das ist nicht nur die Geschichte von dem Thomas, da gibt es in der Bibel, wer in der Bibel liest, Bibel lesen, gute Empfehlungen, ja, es sind so viele Geschichten drin, es ist tolle auch in der Bibel, dass sie nicht irgendwer Ideal hinmalt. Sie macht eigentlich genau das, ja. Die zeigt uns Menschen, wie sie sind, mit allem drum und dran, mit allem, mit den dunklen Stellen eben auch, ja. Dieser Glaubensheld David, der König, ja, der ganze Mist, den er verbockt hat, der wird in der Bibel nicht unter den, ne, so drunter kehren und Deckel drauf und so und drunter halten. Nee, das kommt einfach zum Ausdruck. Ihr könnt die Psalmen lesen, das sind so viele Menschen, die ihren Zweifel ausdrücken, ihren Unmut oder wie auch immer. Aber auch im Neuen Testament, der Zacharias, der kann nicht glauben, dass eine alte Frau nochmal schwanger wird. Ja, dann wird er erstmal stumm, 9 Monate, glaube ich, so ungefähr darüber nachdenken und so. Aber danach tut sich der Mund wieder auf und er preist Gott, weil er eine, in gewisser Weise eine Antwort bekommen hat. Ja, okay. Die nächste Krise dann, die kam so ein paar Jahre später. Da ist eine Freundschaft zerbrochen. Und dabei kam es bei mir so zu einer Art Erschütterung meines bis dahin bestehenden Urvertrauens in Gott. Ja. Und zwar nach dem Motto, schlicht und ergreifend, mein Glaube war da so aufgebaut, so, ich habe mich doch an deine Gebote gehalten. Ja. Und ich habe versucht, dir nachzufolgen und so weiter. Und dann gelingt es trotzdem nicht. Und da war ich einfach schlicht und ergreifend enttäuscht. Und bin so, wie soll ich das sagen, ich habe da auch nicht mein Glauben über den Haufen geschmissen, aber es war so eine Distanz plötzlich da, ne? Einfach so ein Schritt zurück. Ich habe Gott nicht mehr alles anvertraut und auch nicht mehr in dem Maße nach seinem Willen gefragt. Wenn ich gedacht habe, ach, das passt schon, was ich da mache oder machen will, dann habe ich das halt auch gemacht. Und es kommt mir immer wieder so vor, kam mir damals so vor und auch jetzt manchmal noch so, wie den Jüngern, die Jesus damals gefragt haben, die Jesus gefragt hat. Also Jesus fragt seine Jünger. Und zwar, nachdem er sehr deutlich gemacht hat, wer er ist, sind ganz, ganz viele, die so mitgelaufen sind, haben gesagt, boah, das ist zu irre, was der erzählt. Das geht nicht, das ist jetzt zu heavy. Und haben sich abgekehrt von ihm. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wie sieht's aus, wollt ihr auch gehen? Und da sagt der Petrus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist zum Beispiel was, was auch mich immer gehalten hat. Ich finde, dass in dieser, also das empfinde ich so, ob das so ist, aber in dieser Antwort von dem Petrus ist eigentlich nicht viel Euphorie, ne? Es gibt ja andere Dinge, ne? Ja, bis in den Tod, ne? Nachher hat er sich zwar verpisst, aber okay, aber hier heißt es einfach nur, das klingt für mich so, ja, was sollen wir denn anders machen? Ne? Aber genau so ist mir das und geht mir das immer wieder so, wo ich sage, ja, es ist letztendlich so, bei Jesus gibt es immer wieder Dinge, die ich entdecke und wo Leben ist, wo die Quelle des Lebens ist, wo ich das merke, dass das nicht bloß ein Spruch von ihm ist, sondern tatsächlich so. Ja, und das hat mich, glaube ich, schon auch ein Stück weit irgendwie immer da durchgetragen. Aber trotzdem war es halt so viel, es war Gewohnheit. Und als ich dann 1989, jetzt kommen wir so ganz langsam in die nähere Geschichte, da bin ich hier nach in den Großraum Stuttgart gekommen, beruflicherweise. Und ich sage euch ganz ehrlich, da war für mich die Frage im Raum gestanden, Willst du dich wieder einer verrückten Truppe von Jesus Nachfolgern anschließen? Ja oder nein? Suchst du dir da irgend so einen Kreis wieder? Oder, ich bin damals schon Rad gefahren und viel gelaufen und so weiter, oder gehe ich in einen Sportverein, ja, investiere da mal Zeit und so und bin dort die ganze Zeit unterwegs. War wirklich meine Frage. Ja, und dann kam eines Tages eine nette Einladung von einer netten Kollegin zum Abendessen. Also sie hat nicht nur mich eingeladen, es war kein Date. Ein paar andere Kollegen auch mit eingeladen und ich bin da gerne hin, weil ich wollte hier leben. Ne? Also ich wollte nicht irgendwie immer noch zu Hause hängen da so, sondern ich habe gesagt, ja, das ist jetzt hier mein Lebensmittelpunkt. Und da bin ich dahin. Und was macht die gute Frau? Die betet vorm Essen. Raclette gab es. Und dann dachte ich mir so, aha, hoppla. Und nach dem Essen sind wir dann ein wenig spazieren gegangen, da haben wir uns so unterhalten und dann bin ich da so drauf gekommen, dass sie Jesus nachfolgt. Und dass sie in CVJM geht, hat sie mir erzählt. Und dann hat sie mich da in den CVJM eingeladen und da bin ich dann auch hin und so bin ich immer noch im CVJM. Jetzt könnt ihr das ungefähr nachrechnen. Die nette Kollegin ist übrigens heute auch da. Es war kein Date, aber der Anfang einer Geschichte. Die Heike sitzt hier ganz still und leise, meine Frau. Für die das noch nicht wissen. Ja, also, dann war ich irgendwo wieder dabei, ne? In so einer Truppe von Verrückten irgendwie. Genau. Und jetzt könnte man also fragen, warum glaube ich immer noch an diesen Jesus? Weil ich so gläubig bin? Ich sage es euch ganz ehrlich, aus meiner Sicht nein. Ich habe oft keinen großen Glauben. Und dann wird ja manchmal auch so argumentiert, ist ja auch ein schöner Gedanke, ja, dass es den großen Glauben ja auch gar nicht braucht. Es reicht ein kleiner Glaube in einen großen Gott. So, und da muss ich euch sagen, da versage ich aber auch immer wieder. Ja, also diesen kleinen Glauben in einen großen Gott, der irgendwelche großen Wunder tut und so, bei mir, bei anderen im Leben, das ist nicht unbedingt so gegenwärtig. Aber ich weiß eins, dass Jesus für mich einsteht. Ja. Simon, also das war damals natürlich, da bin jetzt nicht direkt ich gemeint, da meint er den Petrus, Simon, Simon, der Satan hat gebeten, dass er euch sieben darf wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich bin ziemlich sicher, dass es auch irgendwie für mich nur gilt, dass Jesus auch jetzt für mich beim Vater einsteht. Und natürlich nicht nur für mich, sondern für jeden von euch. Gibt es auch einen guten Hinweis? Der Paulus hat es mal so beschrieben, im Römer 8, 34, Christus ist hier, also auch jetzt. Ja. Er ist, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferstanden ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Also ich glaube, dass Jesus für uns, für mich eintritt und das ist der einzige Grund, den ich nennen kann, warum ich eigentlich immer nur da bin. Sparsam, aber das ist es. Also warum? Also erste Frage beantwortet, ja. Warum glaube ich immer noch an Jesus? Weil Jesus treu ist. Schlicht und ergreifend. Jetzt kommt die zweite Frage, die ich noch beantworten muss. Oh, ich bin heute wird es ein bisschen länger. Warum liebe ich diesen Jesus? Ganz einfache Antwort. Weil Jesus liebevoll ist. Jesus ist voller Liebe zu den Menschen. Und er hat mich zuerst geliebt und das erkenne ich an diesen vielen Geschichten in den Evangelien. Ja, und das merke ich, das war von Anfang an so. Wenn ich diese Geschichten lese, dann geht mir das Herz auf. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob das am Alter liegt, kann das echt passieren, dass ich Tränen kriege in die Augen. Weil ich da einfach diese Liebe erkenne. Mein Glaube kommt ganz stark aus dem Wort, also aus der Bibel. Aber jetzt gar nicht einmal so sehr aus den Worten, die Jesus gesprochen hat. Natürlich, da gibt es viele schöne Geschichten, auch die Gleichnisse und so, aber vielmehr aus den Taten. Und auch bei den Taten meine ich jetzt nicht die Wunder oder sowas, ja, also die Brotvermehrung und die Heilungen und was weiß ich was alles, sondern wie er sich verhalten hat. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, gab es so eine Predigtserie, ja, da ging es um den Lebensstil Jesu. Und wo ich das so gehört habe, habe ich gesagt, ja, genau das habe ich eigentlich von Anfang an, das war das, was mich berührt hat. Ja, nicht so sehr, was der manchmal gesagt hat oder sowas, sondern wie ich gesehen habe, wo Jesus einfach liebevoll zu den Menschen ist. Und er hat keine Berührungsängste. Ja, es kommen ein paar so Bibelstellen, ich lese die nicht alle vor, aber da ist eine Prostituierte, die salbt Jesus. Also ob es eine Prostituierte war, weiß man nicht ganz genau, aber auf jeden Fall eine Sünderin. Im Haus von einem Pharisäer. Also war in einem Haus von einem Pharisäer, ist für Jesus kein Problem, aber auch sich von einer Sünderin berühren lassen, ist kein Problem. Jesus lädt sich selber zu Betrügern ein. Ja? Den Zachäus holt er vom Baum, das ist ein Steuereintreiber, der hat die Leute übers Ohr gehauen, der hat seine Position ausgenutzt, ja, schlicht und ergreifend, macht Jesus nichts aus, er geht dahin. Er läuft auf seinem Weg durch Samarien durch, das war damals eigentlich schon mal für Juden ein No-Go, grundsätzlich schon mal, mit Samaritanern hatten die nichts zu tun. Dann noch eine Frau, also jetzt damals war das einfach so, dass das nicht üblich war, dass ein Mann mit einer Frau spricht. Und er bewegt die Frau so sehr, dass die eigentlich für mich im Evangelium die erste Evangelistin ist. Ne? Die läuft zurück in ihr Dorf wo sie, glaube ich, auch nicht den besten Stand hatte und sagt, kommt mit, schaut euch diesen Typen an. Könnte das sein, dass das der Christus ist? Oder Matthäus 8, da heilt Jesus einen Aussätzigen. Ja, aber nicht so, sei geheilt, Bruder, sondern der berührt ihn. Und berühren heißt einen Aussätzigen berühren, ist die Gefahr, sich selber anzustecken. Und das waren Aussätzige, ne? Das waren unreine Menschen. Damit hatten Juden nichts zu tun. Die berührt Jesus. Das, was mich aber am meisten immer begeistert hat, das war, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Auch dazu zwei Beispiele. Das sind zwar wieder Wunder, ne? Diese Sturmstillung, aber was ist da los? Die sind auf dem See Genezareth unterwegs, kommt der Sturm auf, Jesus schläft in dem Boot, weil er einfach müde ist. Und die Jünger kriegen Todesangst. Also die haben es wirklich mit der Angst gekriegt. Wir saufen hier ab, mit dem Wasserschöpfen sind die nicht mehr hinterhergekommen und wecken irgendwann schließlich Jesus. Und ihr wisst, er betet dann und gebietet dem Sturm und plötzlich ist es wie ein Brett der See. Ja. Und dann dreht er sich um zu seinen Jüngern und sagt, ihr Kleingläubigen, das könnte man ja jetzt ja durchaus so ein bisschen als Kritik verstehen. Ne? Aber was mich so fasziniert, was macht Jesus oder was macht er nicht, als die auf der anderen Seite des Ufers ankommen? Als Führer von so einer Truppe, der irgendwann einmal eine Weltkirche bauen will, da könnte er ja sagen, Menschenskinder, ich brauche so ein bisschen kernigere Typen, ne? Die so ein bisschen mehr drauf haben oder so, ne? Mutigere, ich suche mir noch andere oder ganz andere und lasst es mit denen. Nee, überhaupt kein Gedanke. Er ist weiter mit denen unterwegs. Oder Jesus läuft über das Wasser. Ja, natürlich, ein Wunder ohne Ende. Ja, ist nicht oft wiederholt worden. Und was passiert da? Da kommt er über das Wasser, auch ziemlich aufgewühlt. Und dann sagt einer von den Zwölfen, der Petrus, wenn du willst oder wenn du mich rufst, dann komme ich zu dir. Also der beweist wirklich einen großen Mut und einen großen Glauben. Ich habe das mal umgerechnet. Ja. Von den Zwölfen ist der Petrus umgerechnet 8%. 8% der Gläubigen, der Nachfolger Jesu, trauen sich auf das Wasser. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin einer von den 92. Ich sitze lieber mein Hintern in dem relativ sicheren Boot breit. Ehrlich. Und was finde ich da so faszinierend? Auch da, Jesus stellt nicht den Petrus hin und sagt, Leute, schaut mal den Petrus an, ne? So müsst ihr sein. Nee, überhaupt kein Thema. Er geht mit den Zwölfen seinen Weg. Und jetzt ist immer gefährliche Geschichte hier an der Stelle. Ich möchte eins ganz klar machen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie sage, Leute, ja, ist nicht so wild, wenn er Gott nicht vertraut. Nein, wir sollen Gott vertrauen. Er ist unser Vater. Und dann ist mir dabei ein Bild gekommen, ein Vergleich. Stellt euch vor, ihr seid ein Elternteil, ja, habt ein Kind. Es klettert auf einen Baum. Und dann ist es da oben und dann will es wieder runter und dann schafft es so bis zu dem letzten Ast da. Und dann den Stamm kommt es nochmal runter, 3 Meter über dem Boden. Und dann kommst du, was machst du? Gehst zu deinem Kind, streckst die Arme aus und sagst, komm, spring. Spring. Und wenn das Kind dann springt und du fängst es auf, dann ist es, glaube ich, für das Elternteil, ob Mutter oder Papa, das ist egal, eine große Freude, weil das zeigt, dein Kind vertraut dir. Das, ne? Weil wenn du da auf die Seite gehst, wenn du das nicht richtig packst oder schaffst, dann macht das Bazong, das macht richtig Aua. Ne? Und das Kind wird sich auch freuen, weil es feststellt, wow, ich habe jemanden, auf den ich mich verlassen kann. So, aber jetzt stellt euch vor, da ist ein Kind, das traut sich halt einfach nicht runterspringen. Das sitzt da oben auf seinem Ast, hat schlicht und ergreifend Angst. Und wenn es jetzt der richtige Papa und die richtige Mama ist, was denkt ihr, was die machen? Denkt ihr, dass der sich umdreht und sagt, naja, dann muss halt schauen, bis jemand anders vorbeikommt, der größer ist als ich, ja, der dich vielleicht eher auffangen kann oder wo du mehr Vertrauen hast oder so. Nee, was macht er? der geht den Stamm da hoch, der klettert da hoch, holt sein Kind von dem Baum runter und nimmt es in den Arm. Bin ich mir einfach ganz, ganz sicher. Und ja, all diese Geschichten, die bestärken mich in der Hoffnung, dass auch Jesus noch zu mir hält. Und wie gesagt, ich weiß es einfach, weil er treu ist. Ich bin da immer noch ein Lernender, auch wenn ich schon so lange Christ bin. Manchmal denke ich mir, oh, ich bin nicht weit gekommen irgendwie. Aber das ist einfach schlicht und ergreifend meine Hoffnung, dass seine Güte und Gnade auch über mir viel größer ist, als ich so denke. Und es geht tatsächlich um Liebe, um Beziehung zu den Menschen. Da ist mir auch beim Vorbereiten eines gekommen, der Petrus. Für den Petrus hat Jesus eine große Aufgabe, ja, die entstehende Kirche zu führen und zu leiten. Und kurz bevor Jesus zu seinem Vater zurückkehrt, also nach der Auferstehung, da fragt er dann den Petrus. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet so eine Aufgabe zu vergeben. Na, was würdet ihr machen? Ja, heutzutage, wenn du dich irgendwo bewirbst, dann hast du einen Businessplan, ja, fragt dich die Bank oder sowas. Beim Bewerbungsgespräch, wo wollen sie sich in 10 Jahren sehen? Ja, was haben sie für Visionen? Die werden dich fragen nach deinen Hard Skills und Soft Skills, was kannst du alles? Was macht Jesus? Jesus fragt den Petrus 3-mal, hast du mich lieb? Die Befähigung des Petrus für dieses Amt, also es gibt schon noch andere Sachen, versteht mich nicht falsch. Also ja, aber was fragt Jesus diesen Petrus? Er fragt ihn, hast du mich lieb? 3-mal. Und das ist dann die Geschichte, dass der Petrus derjenige wird, der die Kirche leitet. Ja. So, und jetzt kommen wir zu dieser Frage, die mich tatsächlich immer noch nicht ganz losgelassen hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch immer noch am Suchen, aber ich habe eine Antwort drauf. Also was passiert mit den Menschen, die Zeit ihres Lebens nicht an Jesus glauben? Und warum kommen manche dazu, zu diesem Glauben, manche nicht? Und das liegt nicht daran, weil die einen nett sind und die anderen blöde oder doof, wie auch immer, musste ich zumindest feststellen. Und ich habe da folgende Dinge dazu. Ich weiß 2 Dinge. Ich weiß, dass Gott die Menschen liebt. Und zwar, weil ich das an Jesus sehe. Er ist echt die Liebe. Und er liebt mich. Und Gott ist gerecht. Das ist das andere, was ich glaube. Und von daher sage ich ihm, und er ist sehr viel größer, als ich es bin und als ich denken kann. Und deshalb überlasse ich ihm diese Antwort. Also er wird eine Antwort darauf geben. Und wir werden das einmal sehen. Und ich sage euch ganz ehrlich, in mir ist die Hoffnung und die Vorstellung, dass wir dann einmal vor diesem ganz, ganz, ganz viele, viel, viel mehr als wir uns vorstellen können, vor diesem Thron Gottes stehen oder knien und ihn anbeten und loben und preisen voller Inbrunst und Dankbarkeit. Ja, weil wir da erkennen werden, dass seine Güte und seine Gnade noch so viel größer ist, als wir uns das momentan vorstellen können. Ja, genau. Ja, das ist das, was mich so bewegt. Kriege ich noch 2 Minuten. Ihr habt vielleicht da gesehen, dass auf meinen Folien, wer es aufmerksam bemerkt hat, der meandert immer irgendwie so Licht, ne? So eine kleine Kerze. Was hat es damit auf sich? Jesus ist das Licht der Welt, sagt er von sich selber. Und dann gibt es noch so ein Geheimnis, das mir auch so fasziniert und ich aber irgendwie in meinem Herzen verstehen kann, in Kolosser 2,3 steht es, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das ist was, was ich eben auch festgestellt habe irgendwie. Mal kurz draufschauen, funktioniert nicht. Es liegen diese Schätze irgendwie verborgen. Wir müssen danach graben. Und die ganze Predigt heute war eigentlich nur, ich hoffe, dass es manchen von euch auch hilft, zu erkennen, wie lieb Jesus dich hat. Ja. Und dass es sich absolut lohnt, immer wieder danach zu graben und zu gucken, was hat er für mich? Da liegt einfach alles drin. Ja, das war so ein Stück von meinem Herzen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und Peter, vielen Dank fürs Teilen. Hier vorne zu stehen und so mit reingenommen und euch mit reinzunehmen in sein Herz, das kostet auch viel Kraft, viel, viel Mut. Und wir danken dir davon von ganzem Herzen dafür. Dankeschön. Ihr dürft da auch, genau, danke.